Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Ich bin Clarissa und ich freue mich riesig, heute in dieser Folge mit Joe von den Schlafonauten in das Universum des Schlafs einzutauchen. Denn eigentlich wissen wir es ja alle, guter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Doch was genau macht einen gesunden Schlaf überhaupt aus? Und wieso bekommen wir es trotzdem nicht gut hin, uns guten Schlaf selbst zu schenken? Denn mehr als jeder Fünfte in Deutschland hat Schlafprobleme. Vielleicht weiß Joe, mein Experten, das ganz genau, wie viele Stunden oder Tage oder Wochen, vielleicht kann man es hochrechnen, im Leben schlafen wir denn eigentlich so im Durchschnitt. Joe, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ja, hallihallo, Clarissa. Und vielleicht, um deine Frage mal zu beantworten, ich war nie gut in Mathe, deswegen würde ich mal so dieses Hochrechnen jetzt sein lassen, aber man sagt ja so, ein Drittel des Lebens verbringen wir im Bett und da sind natürlich so die 8 Stunden dann auch mehr oder weniger gemeint. Und ich glaube, auch wenn man das hinkriegt, wirklich jeden Tag regelmäßig oder im Schnitt 8 Stunden zu schlafen, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und um vielleicht schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, es müssen gar nicht die 8 Stunden sein, da reichen meistens auch weniger Stunden.
Ja, ich wollte gerade sagen, in den 8 Stunden sind ja wirklich schon auch, würde ich jetzt mal sagen, bei einem erwachsenen Menschen großer Luxus, jeden Tag 8 Stunden schlafen zu können, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir können ja vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Klar.
Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich selten wirklich 8 Stunden schlafe. Und man muss ja immer auch so ein bisschen trennen. Bettzeit und oder die Zeit, wo man im Bett liegt und die Zeit, wo man wirklich auch schläft. Ja, bei mir ist es dann teilweise bestimmt so, dass ich 8 Stunden im Bett liege, aber ich brauche ja dann auch nochmal so bis zu 20 Minuten, um einzuschlafen. Und das muss man theoretisch eigentlich auch von der eigentlichen Schlafenszeit dann abziehen, natürlich. Und 8 Stunden sind schon extremer Luxus auf jeden Fall.
Ja, also bei mir sind es definitiv immer weniger als 8 Stunden, auch wenn ich die Bettzeit oder die Liegezeit abziehe. Ich komme wahrscheinlich alleine mit Bettzeit vielleicht auf 6 im Durchschnitt. Ich habe dann tatsächlich auch mal Tage, weil ich jetzt nicht so einen richtigen Rhythmus habe. Können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, was ist eigentlich so ein guter Rhythmus? Ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, ich habe keinen. Und deswegen habe ich dann wirklich Tage, wenn man mich lässt, dass ich es auch schaffe, irgendwie mal 12, 13, 14 Stunden im Bett zu sein. Aber ja, ich weiß auch nicht wirklich, ob das gesund ist. Deswegen freue ich mich sehr, weil ich finde, dieses Thema generell hat ja so viele unterschiedliche Meinungen auch. Also Schlaf ist ja wirklich unfassbar ambivalent, finde ich. So, wenn ich jetzt aus meiner Privat-Empirie im Kreis gucke. Klar weiß man irgendwie, Schlaf ist der erste Schritt zur Gesundheit und wenn man sich nicht gut fühlt, dann soll man sich ausruhen, man soll schlafen und die Nacht ist der beste Zeit, ist die beste Zeit, um neue Kraft zu sammeln und so weiter. Wir kennen das irgendwie. Aber irgendwie so im Alltag hat man ja auch oft so dieses Gefühl, ja, schlafen kann ich auch, wenn ich noch, also schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder so, ne? Also von wegen, dass man so sich die Zeit damit verschwendet, die Lebenszeit verschwendet. Warum glaubst du, ist das so?
Ja,
dass Schlaf so ambivalent ist.
Ja, das ist ja so dieses große Thema. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was auch irgendwie was schon immer da war. Einmal aus meiner Sicht, ich kenne das so von meinen Großeltern, ich habe selbst mit denen auch schon drüber gesprochen, wie war das eigentlich früher bei euch so mit dem Schlaf? Und die kommen natürlich aus so einer Leistungsgesellschaft, aus so einer Machergesellschaft, da ging es sehr stark um Arbeiten, nach dem Krieg auch alles wieder aufbauen. Da war irgendwie auch nicht so richtig an Schlaf zu denken oder eine Work-Life-Balance oder so. Das sind so Wörter, die ich dann ganz lustig finden. Bei uns ist es ja heutzutage jetzt immer noch so, dass wir auch in so einer Leistungsgesellschaft immer noch leben, aber mehr und mehr uns auch da in diese Balance bringen. Ja, ich glaube, das Bewusstsein ist da schon immer mehr da, auch für Erholung, für den Schlaf. Und trotzdem gelingt es vielen Menschen nicht. Und eine Sache, die ich immer wieder sehe, ohne dass ich jetzt sagen möchte, das ist so die, also dieser Hauptgrund, aber ist so diese Angst, etwas zu verpassen. Fear of missing out, FOMO auch. Und dieses sich ständige Vergleichen, gerade auch in der digitalen Welt, wodurch das ja nochmal so einen richtigen Boost bekommen hat. Man sieht immer, was andere Menschen für einen tollen Lifestyle haben und was man alles für Möglichkeiten auch hat auf dieser Welt, ja, wodurch natürlich irgendwie immer wieder dieser Drang kommt, oh, ich möchte es auch haben, ich möchte es nicht verpassen. Und dann läuft man irgendwie so im Leben hinterher und man hat ja nur 24 Stunden, ja. Also jeder von uns. Die Zeit ist ja dieser limitierende Faktor. Und wo kann man am besten, na, ob es das Beste ist, ich sage natürlich nein, ja, aber wo kann man vermeintlich am meisten Zeit erstmal für sich rausholen, um mehr zu machen, ist natürlich der Schlaf irgendwo.
Genau, ja. Irgendwie ist der Schlaf schnell so das, was wir dann opfern, um für unsere Freizeit, vielleicht auch für eine bessere Work-Life-Balance. Das meine ich ja, das genau. Ist ja irgendwie komisch.
Das ist so ein Dilemma leider. Leider ist das ein wirkliches Dilemma, weil das ist halt vermeintlich, kauft man sich dann irgendwie mehr Zeit und man kann dann auch leistungsfähiger sein, man kann mehr erreichen, vielleicht auch die eigenen Ziele, die eigenen Vorstellungen wirklich auch umsetzen. Aber auf lange Sicht führt es halt dazu, dass man in ein Schlafdefizit gerät, ja, wirklich keinen erholsamen Schlaf hat, seine eigenen Akkus, seine Energiespeicher nicht mehr aufladen kann. Und das führt dann halt im Endeffekt sogar relativ schnell dazu, dass man weniger leistungsfähig ist, sich weniger konzentrieren kann, weniger Energie hat, motivationslos ist und dann diese Zeit, die man dann vielleicht mehr wach ist, ja, auf Kosten des Schlafes, gar nicht richtig ausnutzt. Ja, und in der, das ist so dieses Dilemma und in dieser, ich sag, nenn's jetzt mal Falle, sind dann auch immer wieder die Menschen, die zum Beispiel auf mich zukommen oder auf uns zukommen, wenn sie Probleme haben mit ihrem Schlaf, dass sie da auch nicht so richtig rauskommen. Und da unterstützen wir dann zum Beispiel.
Es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie jede oder jeder Fünfte heute noch oder heute vielleicht auch gerade, ich weiß es gar nicht, so im Vergleich zu früher wirklich an einer Schlafstörung leidet. Wie genau würdest du denn sagen, würde man eine Schlafstörung definieren? Also wann geht das los?
Ja, also eine Schlafstörung muss man auf jeden Fall nochmal von einem Schlafproblem, was man kurzfristig mal hat. Jeder hat mal eine schlechte Nacht, auch ich. Ja, jetzt am Wochenende erst wieder eine relativ schlechte Nacht gehabt. So, das ist ganz normal. Dann hat man mal ein Schlafproblem, vielleicht für eine Nacht oder vielleicht auch mal für eine Woche. Aber eine Schlafstörung ist dann etwas, wo man wirklich sagt, das ist dann schon längerfristig. Ja? Also Schlafmediziner fangen so bei einem Monat an, dass man, wenn man sagt, okay, einen Monat lang ziehen sich jetzt schon diese Schlafproblematiken. Mhm. Die können ja auch vielfältig sein, sage ich gleich nochmal was zu. Dann kann man wirklich auch von einer Schlafstörung sprechen. Also es müsste schon wirklich ein bisschen häufiger vorkommen, ja, auch mehrmals in der Woche, dass man da von einer Schlafstörung spricht und dass man dann auch wirklich mal guckt, woran liegt es denn? Und Schlafstörungen können natürlich jetzt auf verschiedene Art und Weise auch vorliegen. Für die einen ist es das Thema Einschlafen, für die anderen ist es eher das Thema Durchschlafen, aber auch das Thema Tagesmüdigkeit kann ein Symptom einer Schlafstörung sein, weil es kann ja auch sein, das ist tatsächlich relativ häufig, dass Menschen gar kein Problem mit Einschlafen haben, auch kein Problem mit dem Durchschlafen haben, morgens aber aufwachen, als hätten sie nie geschlafen, ja, und einfach total müde sind, ja, und ihre Akkus nicht aufgeladen haben. Dann sprechen wir zum Beispiel davon, dass die Schlafqualität nicht gut ist. Ja, und das kann auch dann zum Beispiel ein Teil einer Schlafstörung sein. Also es ist ja sehr individuell dann.
Ja, aber ich finde, du hast so Punkte angesprochen, die wir wahrscheinlich alle irgendwie mal kennen. Ne? Also jeder kennt ja bestimmt mal so eine Nacht, wo man auch so wild geträumt hat vielleicht und man aufwacht und man denkt so, boah, ich habe das Gefühl, irgendwie wurde vom LKW überfahren oder was auch immer. Also man fühlt sich eigentlich total fertig und kaputt. Sicherlich kennt auch jeder mal eine Zeit, wo man schlecht einschlafen konnte oder mal nicht durchschlafen konnte. Schlafstörung, sagst du jetzt, aber muss dann ja schon irgendwie andauernd sein oder eine Mischung vielleicht auch von allem. Was sind so die häufigsten Gründe?
Für eine Schlafstörung, die häufigsten Gründe sind meistens dann nicht irgendwelche einmaligen Themen. Zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel bei mir. Ich war jetzt am Wochenende war ich in London, musste dann auch dahin reisen, ja, viel so ein bisschen Sightseeing gemacht. Dann geht man noch in einen Pub, trinkt dann auch vielleicht mal mit dem Freund ein Bierchen. So, dann weiß man, woran es liegt im Endeffekt, wenn das mit dem Schlaf dann nicht so gut hinhaut.
Klar.
Ja, also da würde ich jetzt nicht von einer Schlafstörung sprechen. Ja, und weil ich auch die Gründe dafür selber gut kontrollieren kann. Ja, bei einer Schlafstörung hingegen sind es so Thematiken, die sich auch meistens über einen längeren Zeitraum eingeschlichen haben. Das können chronische Krankheiten sein. Das kann ein, ich würde fast sagen, der größte Faktor heutzutage ist wahrscheinlich das Thema Stress, körperlicher und mentaler Stress, in welcher Form auch immer, aus welchen Ecken er auch immer entsteht. Na, zu viel Stress ist meistens sehr, sehr schlecht für den Schlaf. Es können aber auch dann zum Beispiel anhaltende Traumata sein, die schon aus der Kindheit mitgebracht werden. Und das sind dann alles so Themen, die auch Schlafstörungen häufig begünstigen, weil sie auch nicht so schnell mal eben wieder beseitigt werden können meistens. Ja, das ist das Problem. Oder das macht es dann auch eigentlich erst hinterher zu einer Schlafstörung, weil die Menschen meistens selber nicht genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich so Kern des Problems?
Ja.
Oder es hat sich halt über einen langen Zeitraum wirklich entwickelt. Nehmen wir ein Beispiel von der körperlichen Seite, Übergewicht. Ja, Übergewicht, das baut sich mit der Zeit auf, über Monate, über Jahre. Und der Körper kann das auch über einen gewissen Zeitraum erstmal ab. Ja, und irgendwann kommt aber so ein bisschen, also irgendwann ist das Glas voll. Und dann beginnt es so zum Überlaufen. Und dann beginnt die Person zum Beispiel zu schnarchen. Ja, auf Basis des Übergewichts. Und daraus entsteht dann auf einmal auch eine Schlafstörung zum Beispiel. Ja? Oder daraus entsteht beim Partner auf einmal eine Schlafstörung. Es kann ja auch sein. Ja? Und dann ist das so ist eigentlich dieser Grund, baut sich über einen langen Zeitraum auf. Ja, und benötigt natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Zeit und Anpassung in den Gewohnheiten, im gesunden Lebensstil, damit es sich wieder auflöst.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass ja durch schlechten Schlaf, das ist ja, kann ja so eine Kettenreaktion sein, ne? Am Ende wird man dann unkonzentrierter, es geht einem auch über den Tag dann schlechter und es gibt so ein paar Auswirkungen, ne, von schlechtem Schlaf. Gibt es denn auch wirklich, sage ich mal jetzt mal ganz drastisch, Schlafstörungen oder dass es so lange anhält oder dass man da so stark drin steckt, dass es wirklich auch lebensbedrohlich werden kann?
Also ich kenne von keinem Fall, wo eine Person zum Beispiel gestorben ist, weil sie zu lange nicht geschlafen hat. Da hat unser Körper eigentlich einen Schutzmechanismus eingebaut. Wir werden zum Beispiel dann ohnmächtig, ja, im Zweifel, und unser Körper holt sich irgendwann einfach diesen Schlaf. Außer man, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen, man versucht das Ganze zu umgehen mit irgendwelchen Aufputschmitteln oder so.
Klar,
ja, also das ist natürlich jetzt, da geht man natürlich so in so Extremsituationen und das kann natürlich dann dazu führen. Aber das größte Risiko, wo es wirklich lebensbedrohlich wird, und das ist eigentlich auch gar nicht so weit entfernt, glaube ich, ist, wenn man schlechten Schlaf hat, Schlafstörungen hat oder auch ein Schlafdefizit aufgebaut hat über einen längeren Zeitraum und dann in diese Phasen der immer wieder dieser Müdigkeit kommt.
Mhm.
Zum Beispiel im Straßenverkehr. Ja, jeder kennt das, den bekannten Sekundenschlaf.
Sekundenschlaf.
Das ist natürlich eine extrem lebensbedrohliche Situation. Dann, ja, weil wir, wenn wir da wegnicken, dann,
klar, dann kann
alles passieren, so ungefähr.
Lebensbedrohlichen Unfall bauen, natürlich.
Genau, genauso auf der Arbeit. Das ist auch ein großes Thema. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Workshop in einem größeren Unternehmen, wo auch das Thema Schichtarbeit ein wichtiges Thema war. Und aber auch Arbeitssicherheit in dem Kontext. Weil die Unfälle dort waren relativ hoch oder diese Unfallquote, die die hatten. Und das auch, weil die Menschen, die da Schichtarbeit haben, auch das Thema Schlaf für sich als Problem erkannt haben, immer wieder, übermüdet sind dann auf der Arbeit, wodurch dann natürlich auch Unfälle passieren können, die auch natürlich je nach Unternehmen, na, gerade wenn dann vielleicht mit größeren Maschinen gearbeitet wird, ja, dann können da natürlich auch lebensbedrohliche Situationen entstehen.
Ja.
Großes Thema ist auch dieses Thema, was schon lebensbedrohlich auch sein kann, wenn man es nicht frühzeitig erkennt oder vor allem, wenn man dann nicht auch die Maßnahmen umsetzt, ist das Thema Schlafapnoe. Also Atemaussetzer in der Nacht durch, ich nenne es jetzt mal krasses Schnarchen. Ja, man muss es nochmal unterscheiden eigentlich. Ja, aber wer wirklich sehr, sehr viel schnarcht und sehr, sehr stark schnarcht, hat häufig auch mit Atemaussetzern zu kämpfen. Und die können natürlich dann auch ein großes Problem werden.
Was war denn so für dich der extremste Fall, der mal an dich rangetragen wurde oder an euch, besser gesagt, an die Schlafonauten?
Der extremste Fall. Also ich muss erstmal davor sagen, meistens sind es nicht die Extremfälle, die an uns zu uns kommen, sondern die meisten Menschen, die zu uns kommen, die haben selber schon ein bisschen was gemacht und die wollen sich optimieren, die wollen eigentlich ihren Schlaf nur noch mal aufs nächste Level bringen und kommen schon mit einer ganz guten Basis. Mhm. Mal besser, mal ein bisschen schlechter. Weil die Extremfälle sind natürlich, ich bin ja kein Mediziner, kein Schlafmediziner. Ja, die Extremfälle sind dann eigentlich auch in den richtigen Händen bei einem Schlafmediziner, zum Beispiel im Schlaflabor. Ja, was ich aber mal gehört habe, beziehungsweise wo ich Teil mitgearbeitet habe als Coach, aber nicht ich selbst, ist halt eine Person gewesen, Unternehmer, ja, sehr stressigen Arbeitsalltag, sehr, sehr viel Zeit natürlich in das eigene Unternehmen reingesteckt und in diesen Unternehmensaufbau und hat über einen langen Zeitraum nur 3 Stunden immer geschlafen. Ja. Mhm. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Insbesondere auch zum Beispiel, wenn man als Unternehmer auch tagsüber leistungsfähig sein möchte, etc. Klar. Sehr viel, mit sehr vielen Reizen jeden Tag konfrontiert wird. Und ich habe von der Person oder bei der Person war es dann wirklich so, dass ich da über ein Jahr lang so gelaufen, dass ich da dann ein Schlafdefizit natürlich aufgebaut hat, was jenseits von Gut und Böse war, bis man da angefangen hat, gegenzuarbeiten, jetzt in Form von einem Coaching, aber da war auch ein Schlaflabor, ein Schlafmediziner involviert. Und die Person war dann komplett aus diesem Unternehmensaufbau und als Geschäftsführer, als Unternehmer komplett raus. Wozu hat das geführt? Dass natürlich eigentlich dieses Ziel, was die Person hatte, ja, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ich möchte mit Arbeitsplätze schaffen, etc., komplett auf Eis gelegt wurde. Ja, hat komplett nicht mehr funktioniert. Und das war für mich persönlich auch nochmal so ein Schlüsselmoment, dass ich gemerkt habe, dass schlechter Schlaf auch tatsächlich Träume zerstören kann, ja, Ziele zerstören kann, ja, dass man gar nicht dahin kommt, Ziele zu erreichen, wenn man jetzt über einen kurzen Zeitraum meint, ich knapp's jetzt ein paar Stunden, da waren es natürlich ein paar Stunden zu viel, nicht die halbe Stunde, die eine Stunde, was wahrscheinlich noch funktionieren würde, aber mal jetzt so 5 Stunden na, beim Schlaf zu sparen, nur um auf Biegen und Brechen dann irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, dass das nicht funktioniert. Das ist keine langfristige und nachhaltige Strategie.
Wie kam er denn da gut raus, beziehungsweise in einen guten Schlaf rein?
Ja, sehr, sehr gute und wichtige Frage natürlich auch. Hier war es jetzt natürlich so, dass die Person auf gar nicht auf mich zugekommen ist direkt, aber auf einen meiner Partner in unserem Netzwerk. Und dann kam so im generellen Netzwerk, wir arbeiten häufig auch mit Netzwerkpartnern zusammen. Das sind Schlafmediziner, das sind Coaches und das sind teilweise auch Psychologen. Je nach Fall auch, wurde die Thematik eigentlich mal so ins Netzwerk bei uns reingegeben. Hey, was können wir da eigentlich machen? Ja, ohne dass man da jetzt irgendwie schon quasi eine Therapie oder so in der Schublade liegen hatte, weil es halt wirklich so ein extremer Fall auch war.
Ja.
Und da haben wir dann entschieden, dass man hier wirklich mal, sage ich mal, so fast die härtesten Geschütze auffahren muss. Auch dann, das war auch natürlich gewollt von dem Unternehmer her selbst. Es hat alles angefangen dann aber mit einem Gang zum Arzt und auch ein Schlaflabor, ein Schlafmediziner war so die erste Anlaufstelle. Ja, irgendwann hört die Zusammenarbeit dann aber mit einem Schlafmediziner auch auf. Ja, insbesondere wenn es dann darum geht, man möchte dem Unternehmer jetzt in dem Falle, der Person auch helfen, eine generelle Lifestyle-Veränderung jetzt mit auf den Weg zu geben, weil das ist das Einzige, was hier wirklich helfen konnte. Ja, weil es war ja, das Problem war ja nicht jetzt irgendwie einfach nur der Schlaf, sondern der schlechte Schlaf oder der zu wenig Schlaf war ja eine bewusste Entscheidung von der Person, wodurch dann diese Problematiken entstanden sind und es wären immer mehr Problematiken entstanden, hätte sich der Lifestyle nicht geändert. So, und da bin ich dann persönlich ins Spiel gekommen. Das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich als Coach den Menschen helfe, wirklich durch Gewohnheitsveränderungen, durch eine Lifestyle-Veränderung, ganzheitlich auch, ich komme ja auch aus dem Fitnessbereich, ja, das ist auch zum Beispiel das Thema Sport wieder zu integrieren, eine regelmäßige Ernährung, generell regelmäßige Strukturen zu integrieren und natürlich vor allem auch das Thema Schlaf wieder zu priorisieren und mehr zu schlafen, was bei der Person gar nicht so einfach war, weil sich da natürlich auch so eine gewisse Gewohnheit erstmal entwickelt hat.
Klar.
Und so haben wir verschiedene Netzwerkpartner im Endeffekt gebündelt und immer wieder da auch dann andocken lassen. Ja, und da hat die Person auf jeden Fall so das Komplettprogramm, sag ich mal, bekommen. Und es hat tatsächlich auch gedauert. Ich habe ja auch gesagt, dass es mehrere Monate raus war aus dem Business. Also dass es konnte nicht weitergehen einfach. Ja, es hat auch mehrere Monate gedauert, bis da Person auf gesundheitlicher und vor allem auch auf mentaler Ebene, weil da war auch noch ein Burnout mit im Spiel,
okay.
Ja, Thema Psychologe, ja, bis das sich alles wieder auf ein Level stabilisiert hat, wo man jetzt sagen kann, hey, jetzt kann man auch wieder das Stresslevel erhöhen.
Ja.
Weil das ist ja so das Spannende auch. Weil wenn man jetzt, das ist das, was bei vielen nicht funktioniert, die wirklich extreme Schlafprobleme haben, die versuchen, ihren stressigen Lifestyle mit Schlafoptimierung in Einklang zu bringen. Das funktioniert selten. Es geht halt irgendwie häufig auch wirklich nur, indem man eine ganzheitliche Strategie fährt und dann auch mal über einen längeren Zeitraum bestimmte Verhaltensmuster, Gewohnheiten, die halt Stress bedeuten oder die halt Probleme machen, auch ablegt.
Und er hat es dann aber doch geschafft auch.
Er hat es schlussendlich dann schon natürlich geschafft, was aber mehrere Monate gedauert hat. Und mittlerweile ist tatsächlich die Person auch wirklich, sag ich mal, für sich selbst. Das ist ja auch das, was ich immer erzielen möchte und hoffe auch in diesem Interview hier mitgeben zu können, ja, dass dieses Bewusstsein dann für den eigenen Schlaf dann wirklich irgendwann da ist. Und dann hat man auch, dann kommen auch diese Schlafprobleme, diese Thematiken oder alles, was dann daraus entsteht, auch kommt dann auch gar nicht mehr. Ja, weil das Thema Schlaf so ein wichtiger Teil des Lebens wird und man es auch nicht mehr missen möchte. Es wird eine Priorität und ja, dann hat man auch mit den Problemen dann nicht mehr zu kämpfen. Und das ist natürlich dann schön zu sehen, wenn man mit der eigenen Arbeit Menschen helfen kann, nachhaltig und langfristig dann tatsächlich auch ihre Gesundheit und ihr Leben so zu verbessern, dass sie dann nicht wieder diese Rückfälle haben.
Ich finde, das ist genau der richtige Punkt, glaube ich, den man, oder dieser Nerv, den wir uns ja wirklich eine Gesellschaft, die man auch treffen muss, ne? Nämlich genau das zu erkennen, was du gerade sagst, dass im Zweifel dieses, okay, ich knapp's es ab vom Schlaf für was auch immer, sei es jetzt für meine unternehmerischen Ziele oder vielleicht auch eben dann doch für meine Freizeit, weil, keine Ahnung, der Rest des Tages voll ist mit Arbeit oder so, dass es ja langfristig, also dass es ja etwas sehr kurzfristig Gedachtes ist, so, ne? Ich glaube, das ist richtig schwierig und deswegen frage ich da nochmal so ein bisschen drauf rum, ne? Weil ich glaube, diese Erkenntnis zu haben, ist ja, wie ich am Anfang meinte, so ein bisschen dieses, eigentlich wissen wir es ja. Eigentlich wissen wir ja alle, wir brauchen Schlaf, wir wissen es von klein auf. Wir kennen ja den Spruch so, nach müde kommt doof. So, das ist ja irgendwie, kennen wir aus der Kindheit, wenn man merkt, dass man das überdreht, man kann irgendwie gar nicht mehr so richtig denken, ist so halb im Delirium oder so. Und trotzdem ist es immer wieder doch der Punkt, an den wir dann rangehen, um zu sagen, ach, jetzt noch ein bisschen Zeit verschaffen, für was auch immer. Ich finde es ja auch ganz kurios, dass du bist jetzt Anfang 30, ne, und hast ja eigentlich dann Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsingenieurwesen auf jeden Fall irgendwie so eine ganz andere Richtung studiert eigentlich. Mhm. Und dann habt ihr plötzlich gesagt, ey, ganz ehrlich, Schlaf ist irgendwie ein Thema, es ist allgegenwärtig, aber da gibt's noch nicht genug zu. Ja. Wie kam das? Also wie kam es, dass ihr zu Schlafonauten wurdet und diesem Thema eure volle Aufmerksamkeit schenkt?
Ja, du hast es schon richtig gesagt. Also Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsingenieurwesen, das sind so diese zwei Studiengänge, die wir als Gründerteam von Schlafonaut eigentlich mitbringen. Der Fabian Wirtschaftsrecht und ich Wirtschaftsingenieurwesen haben uns dann auch im Studium kennengelernt. Wir hatten so ein paar Kurse zusammen und ja, bei mir war es eigentlich so, wir kannten es vorher aber auch nicht, also der Fabian und ich, bei mir war es eigentlich so, dass ich aus dem Fitnessbereich schon immer kam, auch während meinem Studium habe ich Personal Trainings gegeben und das Thema Schlaf war aber da tatsächlich nicht existent, so, ja, also es hat auch in diesen ganzen Ausbildungen, die man damals so gemacht hat, heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber damals so dann so die B-Lizenz gemacht, die man so macht, um als Fitnesstrainer quasi auch arbeiten zu können in einem Studio, ja, wo das Thema Schlaf wirklich nicht wirklich drin vorkam, ja, und dann hat sich das aber irgendwie so aufgebaut und über Fabian, über den Kontakt sind wir dann so auf dieses Thema Schlaf gekommen. Er hatte tatsächlich Thematiken mit dem Schlaf im Studium, also bei sich selbst, Schlafprobleme, vielleicht auch Schlafstörungen, also über einen längeren Zeitraum dann und hat dann nach Ansprechpartnern gesucht, die aber mal ein bisschen jünger, ein bisschen moderner aufgebaut sind und nicht irgendwie so diese klassischen Mediziner, altbacken, irgendwelche Websites im Internet. Es gab keine richtigen YouTube-Videos so richtig zu dem Thema Schlaf, wo Leute das so ein bisschen erklären, was ist wichtig, worauf sollte man achten. Und dann haben wir beide entschieden, hey, lass uns doch mal einfach damit starten. Lass uns doch mal was auf die Reise begeben, ja, selber auf diese Reise begeben in den guten Schlaf. Ja, deswegen auch so der Name Schlafonauten. Mhm. Ja, Astronauten begeben sich so in die Welt oder in dieses Weltraum, in dieses Universum und gehen so auf die Suche, ne? Und wir haben uns halt auch so ein bisschen in dieses Universum des Schlafes begeben und eigentlich selbst als Autodidakten, nicht als Schlafmediziner oder so, haben wir uns da reinbegeben und vor allem aus unserer eigenen Perspektive dann die Sachen auch aufgebaut, was YouTube-Videos angeht, was ein Blogartikel angeht, Erfahrungen, die wir dann geteilt haben. Wir haben Produkte getestet oder machen wir immer noch und daraus ist dann eigentlich immer mehr so dieser Kosmos Schlafonaut auch entstanden, bis dann irgendwann mehr und mehr die Menschen halt auch kamen und gesagt haben, hey, das ist voll super interessant, ich habe da das und das Problem. Na? Und dann haben wir angefangen, zielgerichtet. Ich meine, ich komme aus dem Coaching-Bereich auch. Es war dann eigentlich noch gar nicht so die Idee, ein Coaching-Business zum Beispiel auch aufzubauen. Aber wir haben dann angefangen, wirklich auch Lösungen zu schaffen für die Menschen. Ob das jetzt Online-Kurse sind oder halt auch wirklich Coachings, was ich zum Beispiel primär auch mache, auch im 1:1. Online oder auch offline wirklich mit den Menschen zu arbeiten. So ist das eigentlich entstanden, aus so einem eigenen Interesse heraus und auch so ein bisschen mit dieser Idee, hey, wir müssen das Thema Schlaf mal so ein bisschen moderner aufbauen und ein bisschen mal Dynamik reinbringen. Und ich glaube, das ist uns auch generell, jetzt nicht nur uns, sondern diesem Ganzen, dieser ganzen Schlafthematik ganz gut gelungen, diesem ganzen Netzwerk an Leuten, die jetzt sich für den guten Schlaf in den letzten Jahren eingesetzt haben, weil das Thema mehr und mehr an Aufmerksamkeit auch gewinnt im Vergleich auch so zu Ernährung oder Fitness, was so diese zwei großen, oder Sport, so diese zwei großen Gesundheitsthemen auch irgendwo immer so sind. Ich glaube, Schlaf ist mittlerweile vielleicht noch nicht so ganz auf demselben Level, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dann noch auf jeden Fall auch auf dieses Level kommen wird und auch bei den Menschen dann irgendwann macht's hoffentlich Klick.
Ich glaube auch. Und seht es auch so, ich glaube, dass einfach auch viel mehr Bewusstsein für den Schlaf geschaffen wurde oder jeder auch das schafft, ne? Und sicherlich ist das ja auch nicht so zu trennen. Ich glaube auch, dass Fitness und Ernährung auch wiederum ja eng mit einem guten Schlaf irgendwie einhergehen.
Total.
Oder was würdest du sagen? Ich meine, du hast dich ja jetzt sehr intensiv und bewusst mit dem Schlaf auseinandergesetzt. Was sind denn so die Merkmale oder die Punkte von Schlaf, die man eigentlich erstmal kennen muss, so als Laie, sage ich mal, um ihn dann zu optimieren?
Ja, also ganz wichtig ist beim Thema Schlaf, dass man erstmal für sich versteht, dass Schlaf nicht einfach nur irgendwie verschenkte Zeit ist. Mhm. Ja, dass wir nicht da einfach im Bett liegen und da passiert nichts. Schlaf ist zwar ein unbewusster Prozess, also wir schalten ja im Schlaf unser Bewusstsein ab. Ja, das macht den Schlaf auch so ein bisschen besonders. Ja, aber dann passiert da super viel im Schlaf. Also unser Schlaf hat eigentlich auch wie so eine, oder unser Körper, aber auch unser Gehirn, hat im Schlaf, nehmen wir jetzt mal so diese 8 Stunden, wir nehmen einfach mal so diese 8 Stunden, um es vielleicht auch zu vergleichen mit so einem Arbeitstag. Ja, viele Menschen arbeiten ja so 8 Stunden dann auch am Tag und haben da auf der Arbeit ja auch so ihre To-Do-Liste.
Ja.
Ja, also heute fange ich an zu arbeiten, ich habe so meine To-Do-Liste und die möchte ich abarbeiten. Ja? Und mit dem Schlaf ist es genau das Gleiche. Unser Körper hat auch so eine To-Do-Liste für diese 8 Stunden.
Ja.
Ja, und die muss auch abgearbeitet werden. Ja, also, und wenn er die abarbeiten kann, dann wachen wir morgens auf, fühlen uns gut, haben Bock auf den Tag, ja, und im Idealfall machen wir das jede Nacht so. Ne? Also das muss man erstmal verstehen. Da passiert wirklich was im Schlaf. Ja? Und jetzt kann man das natürlich nochmal so ein bisschen aufbrechen. Es gibt verschiedene Schlafphasen auch. Ja, es gibt einmal so diese Leichtschlafphase, in der befinden wir uns eigentlich die meiste Zeit. Die ist auch super wichtig, damit wir lernen im Schlaf. Man sagt ja auch, man lernt im Schlaf zum Beispiel.
Ja.
Ne? Was tatsächlich auch so ist, weil so dieses, ich kenne es aus dem Studium, ich habe es falsch gemacht, ja, kurz vor der Klausur noch so die Nacht durchgelernt, dann werde ich schon irgendwie drin haben. Unterm Strich habe ich es nach der Klausur direkt wieder vergessen, weil ich konnte es gar nicht verarbeiten so richtig. Ne? Und der Schlaf ist super wichtig, auch für diese Prozesse. Natürlich.
Ja, es ist witzig, dass du es sagst. Ich kenne es nämlich auch aus dem Studium und habe dann von einer guten Freundin, die Architektur studiert hat, gehört, dass die hat auch so ein ganz die hat das so ganz bewusst mit Schlaf getimt, ihre Lernphasen. Ne? Die hat immer gesagt, ich habe dann immer entweder 20 oder 45 Minuten geschlafen, so zwischen so Lernblöcken. Und ich war erst so, das ist doch völlig irre. Aber ich habe es wirklich mal ausprobiert, so gerade wenn du dir viele Sachen so merken musst, dass du dir irgendwie was reinknallst in den Kopf und dann wirklich 20 Minuten dieses sogenannte Powernapping einlegst, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass Dinge hängen bleiben.
Ja, im Schlaf werden Informationen dann auch sortiert, gefiltert und vom Kurzzeitgedächtnis auch ins Langzeitgedächtnis übertragen. Ne?
Mhm.
Was wir irgendwie auch wollen, wenn wir was lernen.
Klar. Ne?
Also gerade so im Studium, man möchte es ja über einen langen Zeitraum dann auch behalten. Also das ist zum Beispiel ein Faktor auch. Dann haben wir dann auch die Tiefschlafphase, die ist vor allem wichtig für die körperliche Erholung. Ja, wenn wir jetzt irgendwie intensiven Sport machen oder uns viel bewegen, dann sind wir irgendwann schlapp und müde. Ja, und dafür ist dann auch die Tiefschlafphase da. Dann haben wir noch den REM-Schlaf. Das wird auch häufig als Traumschlaf betitelt. Es ist nicht so, dass wir nur in dieser Schlafphase, im Traumschlaf, träumen, aber man hat halt herausgefunden, dass wenn man aus dieser Traumschlafphase geweckt wird, dass man sich überdurchschnittlich gut an diese Träume erinnern kann. Ja, so, und in dieser Traumphase, in dieser REM-Phase geht es auch viel um die emotionale Erholung, was ja auch super wichtig ist, ja, gerade in unserer heutigen Welt. Diese emotionale Erholung, ich würde fast sagen, das ist wahrscheinlich somit das Wichtigste. Wir leben in so einer Welt, wo wir jeden Tag von verrückten Nachrichten in alle Extreme umgeben sind. Super viele Reize, die auf uns einprasseln, ob auf der Arbeit, privat. Ich will gar nicht davon reden, wenn man in die Nachrichten oder so guckt. Ja, so, das muss ja irgendwo alles verarbeitet werden, und dafür ist der Schlaf einfach super wichtig. Und wenn man das mal einmal verstanden hat für sich, dass Schlaf wichtig ist, ja, und sich da auch mit noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt, was passiert im Schlaf, ja, wie kann ich es auch optimieren, dann merkt man auch, dass das einen wirklichen Mehrwert für das eigene Leben hat. Und dann fängt man irgendwann auch an, und das ist eigentlich auch das, was ich im ersten Schritt allen Menschen immer mitgeben möchte, einfach mal anfangen. Muss nicht jeden Tag sein, muss nicht wirklich so auf 100% im Leben sein, aber den Schlaf ab und zu mal zu priorisieren, auch mal Nein zu sagen gegenüber feiern gehen oder... Also jetzt so ein Beispiel aus meinem Leben, ja. Das ist dieses Thema Feiern gehen, war ein großes Thema bei mir.
Ja.
Wir haben es, glaube ich, vor dem Gespräch kurz gesagt. Ich wohne auf Fehmarn, ist natürlich ein bisschen entschleunigter hier, nicht mehr Großstadt. Ich komme aber auch aus einer Großstadt. Und bei mir war es immer so, dass dieser schnelllebige Lebensstil mit vielen sozialen Kontakten, immer irgendwas los, hat mich eigentlich immer. Ich wollte immer dabei sein, jeden Abend, ich mit allen Leuten, ich wollte immer irgendwo meine Finger im Spiel haben, und da mal Nein zu sagen, ist mir unglaublich schwer gefallen, und das hat sich immer auf meinen Schlaf auch ausgewirkt, bis ich dann zu mir selbst gesagt habe, weil ich erkannt habe, hey, Schlaf super wichtig und ich möchte diese ganzen Vorteile von gutem Schlaf, ich muss jetzt mal anfangen, Nein zu sagen, ich muss Prioritäten setzen oder eine Priorität setzen, und Schlaf hat jetzt in meinem Leben eine große Priorität. Und das habe ich für mich so entschieden und habe dann auch meinen Lebensstil darauf angepasst irgendwo, ja. Habe mich vielleicht auch so ein bisschen abgekapselt hier auf Fehmarn, ja, weil hier natürlich ein bisschen entschleunigter ist, weniger geht, so wie man jetzt vielleicht heute sagen würde, aber es tut mir mega, mega gut auf gesundheitlicher Ebene und auch was meine eigenen Ziele angeht. Ich glaube, so dass dieses Wissen um Schlaf und dann auch mal die Priorität setzen, damit ist schon den meisten geholfen. Und dann vor allem auch so dieses Wissen, aber für die meisten, die hier zuhören, ja, es trifft nicht zu für verschiedene Krankheitsbilder, dass jeder dann auch seinen Schlaf in der eigenen Hand hat oder die Qualität des Schlafes in der eigenen Hand hat. Manche Krankheiten muss man ein bisschen ausklammern da, aber die meisten Menschen haben ihren Schlaf in der eigenen Hand, können ihren Schlaf beeinflussen und das positiv oder negativ. Ja, und ich glaube, dass sich klar zu machen, dass diese Eigenverantwortung hier benötigt wird, ne, für guten Schlaf, und dann auch diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist was zum Beispiel, wo ich sehr, sehr viel mit meinen Kunden dann auch dran arbeite.
Das heißt, du sagst, der erste Schritt ist eigentlich zu erkennen, dass man dem eigenen Schlaf, eine Priorität geben möchte. Und dann eben diesen Schlaf zu optimieren.
Genau.
Wie genau schaffe ich das? Wie genau gelingt es mir, meinen Schlaf abzuleveln, wenn ich jetzt vielleicht aber auch von äußeren Umständen in einer sehr stressigen Routine stecke?
Genau, ja. Da würde ich auf jeden Fall erstmal, wenn es jetzt vor allem dieses Thema Stress oder stressige Routine, stressiger Alltag, viele Verpflichtungen, die dann ja auch häufig damit einhergehen, ich würde mich da erstmal wirklich mal hinsetzen und diese stressigen Routinen oder diesen stressigen Alltag mal zu definieren. Weil das ist häufig etwas, was, es wird heutzutage immer gesagt, ja, ich habe so viel Stress, ich habe keine Zeit und all das. Das sind so Floskeln, die kennt jeder, die haut jeder mal so raus. Aber was das eigentlich bedeutet, das wissen die wenigsten. Also sie so wirklich mal konkret machen. Was ist denn stressig? Ja. Welche Verpflichtung ist denn stressig? Ja, und das mal rauszuschreiben und mal bewusst auch hier wieder zu haben. Das kann ein weißes Blatt Papier sein, einfach so ein Brainstorming, ohne irgendwie Ordnung, aber einfach mal um schwarz auf weiß zu sehen, was ist denn da eigentlich los bei mir? Ne? Wie ist denn so mein Status quo gerade auch, mein Lifestyle? Und sich dann vielleicht mal ein, zwei Sachen rauspicken, die besonders drastisch sind oder wo besonders viel Stress zum Beispiel dann entsteht oder wodurch man wenig Zeit hat oder wodurch am Abend vor allem dann auch vielleicht das Thema Schlafen gehen immer weiter nach hinten rutscht. Ne? Dass man sich mal so ein paar Sachen raussucht und erstmal darauf auch eine Priorität legt, die Sachen im Idealfall anzupassen oder vielleicht sogar kann man Lösungen finden, dass sie gar kein Stressfaktor mehr sind. Ja, das wäre natürlich das Beste. Ja. Stressoren einfach komplett aus dem Leben zu eliminieren, das ist nicht immer so einfach. Nehmen wir jetzt mal so das Thema Familie.
Ja.
Gerade Kinder können ein extremer Stressfaktor sein. Ja, und das ist natürlich jetzt nicht so einfach zu sagen, so Kind, Stressfaktor, Schlaf ist jetzt meine Priorität, tut mir leid. Du gehst jetzt, man kann es vielleicht mal eine Woche machen, du gehst jetzt mal zu Oma. Aber da muss man natürlich irgendwo eine Kompromisslösung zu finden. Aber wenn es jetzt zum Beispiel dieses Thema, wie bei mir, es war am Abend noch viel mit Leuten rausgehen, man wird ständig gefragt, hey, willst du dabei sein oder komm doch mit. Dann entsteht da vielleicht so ein sozialer Druck auch irgendwo. Oh, du warst schon lange nicht mehr dabei. Ne? So, das ist was dann stark natürlich so über diese eigene, die Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein und auch Disziplin geht. Ja, also da muss man so für sich die Faktoren rausfinden, was wir dann zum Beispiel auch eigentlich meistens machen, also in einem Coaching. Und dann leiten wir da auf der Basis aber auch ganz klare Verhaltensregeln beziehungsweise Verhaltensmuster ab, die tendenziell allen Menschen gut tun. Und das ist dann erstmal so auf der ersten Ebene, und da kann jeder mit anfangen, ist kostenlos, das Thema Schlafhygiene. Ja, also
was genau ist das? Schlafhygiene? Also was definiert ihr darunter?
Schlafhygiene ist jetzt nicht, das denken dann erstmal die meisten, wie sauber ist mein Schlafzimmer? Ja, habe ich die Bettwäsche gewaschen und saubere Luft und so weiter?
Alle 7 Tage, Bett neu beziehen, nein, okay.
Was übrigens sinnvoll ist, mit wirklich regelmäßig frische Bettwäsche mal aufzuziehen, weil es immer, zumindest bei mir so, gibt ja immer so ein richtig geiles Gefühl, wenn man weiß, oh, frische Bettwäsche.
Das stimmt. Ja. So frisch geduscht und so ganz frische Bettwäsche ist wirklich eins der tollsten Gefühle.
Total, oder? Überhaupt. Und wenn man schon dieses Gefühl hat, diese Vorfreude aufs Bett, das ist schon mal perfekt für eine perfekte Grundlage für eine gute Nacht.
Also deswegen, das stimmt.
Gerne mal ausprobieren. Schlafhygiene sind aber eigentlich Verhaltensweisen beziehungsweise Gewohnheiten, die sich auf den Schlaf positiv auswirken. Und eine ganz, ganz wichtige Schlafhygiene-Regel ist das Thema regelmäßige Schlafenszeiten zu integrieren in das eigene Leben, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere.
Ja.
Und jeder von uns Menschen hat eine andere Routine, einen anderen Lebensrhythmus, aber sollte versuchen, irgendwo für sich eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Ja, weil dann kann sich unser Körper, vor allem auch unsere Hormonproduktion, all das, was so im Körper abläuft, auch wirklich vernünftig einstellen und dann Tag für Tag auch wie so ein Automatismus, wie so ein Uhrwerk auch vernünftig ablaufen. Wenn man jetzt immer jeden Tag einen komplett unterschiedlichen Lifestyle hat. Man schläft mal tagsüber, man schläft dann mal in der Nacht, man schläft mal gar nicht, man reist hin und her durch die Zeitzonen. Das ist eine absolut heftige Belastung für den Körper und wirkt sich dann auch immer negativ eigentlich auf den Schlaf aus. Ja, und umso besser wir dieses Thema Regelmäßigkeit reinkriegen, heißt für mich jetzt oder heißt in diesem Sinne vor allem am Abend gleiche Zeit, wo man ins Bett geht und die gleiche Zeit, wo man aufsteht, plus minus 20, 30 Minuten ist vollkommen okay. Mhm. Ja, oder auch mal ein Ausreißer, mal einmal irgendwie so ein Ausreißer, wie es bei mir jetzt in der Zeit in London auch passiert ist, ja, wo man dann mal doch mal rausgeht. Das ist alles kein Beinbruch, ja, aber Regelmäßigkeit, so, sag ich mal, 80% der Zeit übers Jahr hinweg zum Beispiel reinkriegen, ist dann sehr, sehr, sehr viel wert. Und da sehe ich auch immer wieder bei meinen Kunden so die größten Effekte, dass sobald sie anfangen, ihren Lifestyle erstmal diese Priorität für Schlaf auch setzen, dann ihren Lifestyle vom Rhythmus her ein bisschen konstanter gestalten, dann kommen da auch auf einmal so die Effekte. Schon alleine nur dadurch. Und es wird gar nicht großartig was anderes gemacht. Meistens führt das, diese mehr Regelmäßigkeit führt aber auch dazu, dass andere Gewohnheiten besser stattfinden. Zum Beispiel das Thema, regelmäßig zum Sport dann auch zu gehen.
Ja.
Ja, regelmäßig auch am Abend frühzeitig Feierabend zu machen oder zu einem Zeitpunkt Feierabend zu machen, den man sich selbst gesetzt hat, weil man generell so vom Selbstmanagement her, vom Zeitmanagement her auch mehr Struktur reinkriegt. Und dieses mehr an Struktur tut dann dem Körper unglaublich gut, tut auch dem Schlaf unglaublich gut. Das ist zum Beispiel so eine Schlafhygieneregel, die jeder auch beherzigen sollte aus meiner Sicht.
Genau. Mhm.
Möchtest du noch mehr hören?
Ja, klar.
Soll ich mal ein paar rausschießen?
Hau raus, ja, sonst okay. Hätte ich jetzt noch.
Ich hau noch mal so ein paar raus, die wahrscheinlich die meisten auch irgendwo schon mal vielleicht gehört haben. Die haben sich mittlerweile auch ganz gut rumgesprochen. Ist das Thema keine späten Mahlzeiten am Abend. Ne? Also gerade kurz vorm Schlafen gehen, nichts Großes mehr essen. Einfach weil der Körper muss das auch verdauen. Verdauen benötigt unglaublich viel Energie. Ja, das Verdauen von Essen benötigt extrem viel Energie. Diese Energie fehlt dann beim Abhaken von den To-Dos, die unser Körper ja im Schlaf umsetzen sollte. Also das würde ich dann auch 2 bis 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen dann mal da den Cut setzen. Gilt auch für die Tüte Chips. Ja, also das ist auch Essen. Das ist auch kein Snack mehr dann. Ja. Dann haben wir das Thema blaues Licht am Abend. Also das Thema Licht ist, glaube ich, ein großes Thema, was so immer mehr auch in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr ist es mir so aufgefallen, immer mehr kommt, überall diese Blaulichtfilterbrillen und all diese ganzen Themen werden immer größer. Man sieht auch mehr und mehr Leute mit den Blaulichtfilterbrillen teilweise schon rumlaufen. Hat einfach so diesen Hintergrund, wir leben in dieser digitalen Welt und was machen wir tendenziell? Fast immer, wenn wir irgendwie abends mal ein bisschen Langeweile haben, Netflix und Co. lässt grüßen oder vielleicht auch Smartphone immer dabei, mit Sicherheit auch wird mal der Laptop nochmal aufgeklappt vielleicht, um ein bisschen was zu arbeiten und das ist halt einfach so eine Thematik, die nicht gut ist für unseren Schlaf. Einmal aus dieser Lichtperspektive heraus, weil dieses blaue Licht hat die gleichen Wellenlängen oder eine ähnliche Wellenlänge wie das Sonnenlicht und signalisiert unserem Körper, der Tag geht los. Das wollen wir am Abend natürlich überhaupt nicht. Ne?
Ja, aber auch spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich weiß gar nicht, ob allen so klar ist, was genau das Problem ist an dem Blaulicht, ne?
Genau, das Thema ist wirklich dieses, wir wollen morgens das blaue Licht, das ist super wichtig, weil blaues Licht gibt unserem Körper das Signal, der Tag geht los und morgens ist das super, super wichtig. Das würde ich auch jedem empfehlen, das ist auch ein Standardpunkt meiner mitgegebenen Morgenroutine an all meine Kunden.
Morgens gleich mal aufs Handy gucken.
Handy direkt am Bett am besten. Nein, natürlich nicht. Aber morgens direkt mal ans Tageslicht gehen. Ja, wirklich, sobald die Sonne aufgegangen ist, auch wirklich raus ans Tageslicht, weil dann bekommt der Körper das Signal, okay, der Tag geht los, und er stellt wie so eine Eieruhr. Wir kennen bestimmt aus der Küche so diese Eieruhr, die kann man so aufziehen und die läuft dann so zurück und irgendwann klingelt die. Ja, so unser Körper stellt dann morgens schon, da reichen 10, 20 Minuten Tageslicht, wenn es bewölkt ist, vielleicht auch eher so 30 Minuten, ja, damit dieser Eieruhr-Effekt quasi startet, und unser Körper weiß dann automatisch am Abend, hey, okay, jetzt ist die Eieruhr quasi abgelaufen, jetzt ist Zeit fürs zu Bett gehen, na, und für den Schlaf, und stößt dann auch zum Beispiel dieses bekannte Schlafhormon, ja, oder Müdigkeitshormon Melatonin mehr aus, oder es wird gebildet über den Tag. Ja, und das kann man morgens schon triggern. Also man kann morgens schon etwas Gutes für den eigenen Schlaf tun. Sollte aber dieses Thema Licht am Abend natürlich dann auch irgendwo ausklammern, weil es hat im Endeffekt so ein bisschen den gleichen Effekt. Man bringt den Körper ein bisschen oder versaut sich so ein bisschen diesen Rhythmus.
Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein Thema aufmachen, was, glaube ich, auch gerade im 21. Jahrhundert, und ihr habt ja auch euer Buch direkt auf den Schlaf, das im 21. Jahrhundert konzentriert. Und du hast es auch schon angesprochen, Schlaftracking ist ja, glaube ich, so ein Ding. Ich glaube, in jedem Smartphone mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, seinen Schlaf zu tracken. Was siehst du sinnvoll dabei zu tracken, und was ist vielleicht aber auch unnötig oder zu viel? Weil man kann sich natürlich auch übermäßig damit auseinandersetzen wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich bin ein Fan vom Tracking. Ja, und ich nutze es auch für all meine, zum Beispiel für all meine Coaching-Kunden, die kriegen auch einen Tracker. Ja, hat einfach so ein bisschen den Hintergrund. Für uns Menschen ist es häufig, gerade beim Thema Schlaf, ja, wo das Bewusstsein ausgeschaltet ist, wo wir nicht wissen, was passiert denn da eigentlich, wo wir vielleicht auch über Jahrzehnte das Thema Schlaf für uns nicht als Priorität gesehen haben. Es ist für uns sehr, sehr hilfreich, mal Daten schwarz auf weiß zu haben, ja, die ungefähr, ich würde mal so sagen, 80% auch genau sind. Ja, man darf da jetzt zum Beispiel wenn man so einen Handgelenkstracker oder so eine Smartwatch irgendwie hat, darf man natürlich nicht so diesen medizinischen Anspruch haben wie an ein Schlaflabor oder so. Mhm. Ja, das muss man auch immer natürlich wissen. Aber es geht um Tendenzen, es geht um darum, mal einen Einblick zu bekommen, wie sieht's denn generell eigentlich aus? In welche Richtung geht es denn? Na, so was meinen Schlaf angeht. Und häufig kommen diese Tracker, vor allem wenn man dann ganz gute Tracker hat, die sich auch wirklich auf das Thema Gesundheit, Schlaf, auch fokussieren, was häufig bei so Smartwatches und so nicht der Fall ist. Das ist so immer so ein bisschen so ein Goodie. Ja, wir haben Schlaftracking dabei, aber ist eigentlich gar nicht darauf ausgelegt. Deswegen, wenn, würde ich dann vernünftigen Schlaftracker empfehlen. Dann bekommt man da tolle Einblicke in das Erholungsniveau, in den Schlaf, aber auch in dieses Verhältnis von Belastung, Anspannung, Stress und Erholung und Schlaf. Ja, sprich, da kann man, wenn man diese Daten dann auch richtig liest, für sich lernt, richtig zu lesen, was ich zum Beispiel meinen Kunden dann auch beibringe, bessere Entscheidungen für sich treffen. Ja, ein Beispiel vielleicht aus meinem Leben wieder. Ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich trainiere für einen Triathlon. Ich habe in der Regel so zwischen 15 und manchmal 20 Stunden in der Woche Training oder trainiere sehr viel. Und für mich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, immer in der Balance zu bleiben zwischen Training und Belastung und Anstrengung. Dann bin ich noch selbstständig. Das ist auch immer irgendwie, man ist immer so am Arbeiten, hat immer irgendwas im Kopf.
Klar.
Und manchmal kommt es natürlich dann dazu, dass diese Erholung ein bisschen oder dieser Schlaf so ein bisschen auf der Strecke mal bleibt. Na, durch einen Tracker kann ich das Ganze für mich unglaublich gut steuern. Mhm. Na, sprich, wenn der Tracker mir sagt, okay, morgens, hey, du bist jetzt hier aufgewacht mit 10% Erholung und das ist nicht gut. Ja, also es geht bis 100%, 100% ist das Beste. Dann ist das für mich das Signal, erstmal mich selbst kurz nochmal zu fragen, mein subjektives Empfinden, gehe ich damit? Ist es wirklich so? Fühle ich mich wirklich auch nicht gut? Weil ein Tracker kann ja natürlich auch Quatsch aus werfen. Ne? Dementsprechend da immer auch nochmal gegen zu prüfen, was das subjektive Empfinden angeht. Und dann treffe ich die Entscheidung. Ja, möchte ich heute Sport machen oder möchte ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf meine Erholung konzentrieren? So hilft mir ein Tracker tatsächlich, einfach bessere Entscheidungen im Leben zu treffen, was meine Gesundheit angeht. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das für die meisten, und das ist auch so meine Erfahrung, für die meisten echt mal eine sinnvolle Ergänzung ist, sollte aber nie wirklich ersetzen, dass man mal morgens zum Beispiel in den Spiegel schaut, das mache ich auch jeden Morgen. Mhm. Ich gucke mir in die Augen und frage mich, hey, wie geht's dir heute, Joe? Geht's dir gut? Fühlst du dich gut? Worauf hast du heute Bock? So, bist du motiviert? Alles gut? So. Und dann gibt's da die Antwort ja oder nein. Ne? Und wenn die Antwort ja ist, cool, selbst wenn der Tracker dann sagt, nee, dir geht's eigentlich nicht gut. Ja, weil dann höre ich auf mein eigenes Empfinden. Na, und wenn die Antwort für mich persönlich nein ist, obwohl der Tracker sagt, hey, du, das, auch das hatte ich schon, hey, du bist bereit für High Performance. Nee, hey, wenn ich mich nicht danach fühle, dann mache ich mal ein bisschen halblang, so ungefähr. Ne? Also, das ist eigentlich aus meiner Sicht wichtiger. Dann,
ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, ne, dass man das so als Unterstützung sieht und vielleicht auch gerade für den Einstieg, um in so einen guten Schlafrhythmus zu kommen. Und wenn man das ja so für sich gefunden hat und irgendwie so Rituale für sich und seinen Körper ausgemerzt hat, dann ist es ja auch okay, wenn man jetzt nicht dauerhaft trackt oder so, wenn man einfach, ne, so diese genau. innere ja, Uhr also schon hat.
Genau, ja, also so die neuesten Tracker, es gibt da ein paar Tracker, ein Whoop-Tracker zum Beispiel, das ist das, was ich nutze, es ist ein ziemlich ganzheitliches, modernes Konzept auch, die helfen auch mittlerweile dann mit Coachings beziehungsweise mit Tipps, was du wann machen solltest, helfen dir Routinen aufzubauen. Ja, also das sind meistens wirklich dann tolle Konzepte auch, die da mittlerweile auf dem Markt sind. Die Daten sind auch echt die gehen in eine gute Richtung. Man bekommt tolle Auswertungen und das ist eine für die meisten Menschen eine gute, sinnvolle Unterstützung, sollte aber nie, man sollte nie drauf hören, so zu 100% und sich irgendwie auf so einen Tracker verlassen. Mhm. Vor allem nicht, und das möchte ich eigentlich wirklich unterstreichen, weil du es auch kurz angesprochen hast, heutzutage, wir haben ja diese ganzen Apps auch, die man sich runterladen kann, um den Schlaf zu tracken, nur über das Smartphone oder irgendwelche Smartwatches oder irgendwelche Fitnessarmbänder, die meisten Sachen sind ehrlich gesagt nicht dafür ausgelegt und da sollte man, wenn auch wirklich auf Qualität, also auf Marktführer setzen, die sich darauf spezialisiert haben, die haben die besten Algorithmen, da steckt halt auch Technik ja hinter. Ja, also dann,
klar.
Die haben Innovationen und da kann man dann für sich auch wirklich was Vernünftiges mit anfangen.
Ja, super, sehr, sehr gut. Was ist denn dein persönlicher guter Schlaftipp? Hast du auch sowas, was du für dich irgendwie jeden Abend machst und weißt, okay, damit garantiere ich mir einen guten Schlaf oder zumindest eine gute Einschlafphase?
Ja, also auf jeden Fall erstmal eine Abendritual oder eine Abendroutine, wie man das auch nennen mag, das auf jeden Fall erstmal für sich etablieren und haben. Ja, und bei mir ist das vor allem so die letzte Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, nicht jeden Abend, ja, aber 80% der Zeit mache ich abends meine Abendroutine, mein Abendritual, eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, alle digitalen Medien ausschalten, wirklich auch Licht ausschalten oder ich nutze eine Blaulichtfilterbrille und fokussiere mich wirklich komplett auf Entspannung. Ja, mein Körper in eine Entspannung zu bringen, wenn ich einen stressigen Tag hatte, dann auch mit der Atmung zu arbeiten und ich finde auch, also das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Geheimtipp, würde ich sagen, den für sich jeder auch mal, ist kostenlos, ja, wir müssen alle atmen, aber die meisten atmen auch irgendwie zu falsch, muss man es einfach eigentlich so sagen. Ja, und mit der Atmung anfangen, sich zu beschäftigen, insbesondere am Abend dann auch in eine entspanntere Atmung überzugehen, raus aus dieser ja, über dieser Überatmung, in der man häufig tagsüber ist, weil man einem stressigen Alltag hinterherläuft quasi, ja, sind die meisten Menschen in der Überatmung, und was für den Schlaf maximal schlecht ist, weil es dem Körper das Signal gibt, hey, wir haben Stress, wir sind gerade im Überlebensmodus, wir wollen gar nicht schlafen, wir wollen einfach irgendwie überleben. Dadurch wird halt Cortisol, das Stresshormon, auch ausgeschüttet, wenn man zu viel, zu schnell atmet, und da am Abend bei mir dann eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen wirklich meine Atmung auf Nasenatmung umstellen, ganz entspannt zu atmen, lange ausatmen auch, ist für den Körper auch ein Signal dafür, hey, da kommt Ruhe ins System, wir müssen keine Angst haben, wir sind sicher, und dadurch entsteht halt Entspannung. Und alles, was die Entspannung fördert, das fördert auch den Schlaf, weil Entspannung ist am Ende der Schlüssel für guten, tiefen, erholsamen Schlaf.
Sehr, sehr schön. Das ist ein richtig gutes Abschlusswort, finde ich. Und ich danke dir sehr, Joe, für diese tolle Folge. Ich glaube, dass wir hier wirklich dem Schlaf auch nochmal einfach die Aufmerksamkeit schenken können. Und ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass man, genau wie du sagst, eben erstmal erkennen muss, dass Schlaf einfach was so Wertvolles ist und keine verschwendete Zeit. Und das ist so der erste, wichtigste Schritt sicherlich für einen gesunden Schlaf. Und ich glaube, dass das Thema aber auch noch so viele andere tolle, interessante Anekdoten hat. Mal gucken, vielleicht machen wir dann nochmal eine weitere Folge. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir.
Ja, würde mich auch sehr freuen. Und ich bedanke mich bei dir. Und dann allen Zuhörern und Zuhörerinnen, macht was für euren Schlaf. Ist gar nicht so schwierig. Jeder kann mal anfangen.
Absolut. Ich hoffe natürlich auch, dass euch diese Folge zu einem guten und erholsamen Schlaf hilft. Vielleicht hilft die Folge auch beim Einschlafen. Das ist auch okay für mich.
Voll.
Absolut. Also macht gerne was draus und seid gerne wieder dabei. In 14 Tagen geht es bei uns im Vital-Gesundheits-Experten-Talk mit Jackie Freitag richtig, richtig in die Tiefe. Denn sie ist Soulpreneurin und Women's-Mentorin und ja, bietet den Platz an unserer Seite, um uns ja selbst bei unserem Weg zu helfen, mit sehr vielen wertvollen Tipps und Coaching unser eigenes Potenzial voll zu entfesseln und auszuschöpfen. Was genau damit gemeint ist, das erfahrt ihr sehr gerne in 14 Tagen hier beim Vital Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen, Themenideen, was auch immer von euch. Jederzeit schickt uns gerne eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und bis dahin, eure Clarissa.